¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 156. Indigene Völker gibt es in Deutschland nicht, doch trotzdem zerbrechen sich auch hierzulande die Abgeordneten ab und zu den Kopf, ob man Angehörigen indigener Völker anderswo auch einmal unter die Arme greifen sollte. Stichwort Entwicklungszusammenarbeit. Ende März entschied der Deutsche Bundestag nun über die Ratifizierung der Internationalen Konvention 169 zur Stärkung der Rechte von indigenen Völkern. Es war abzusehen, dass dieser wirkliche Fortschritt in internationalem Recht im Bundestag kaum Freunde finden würde. Wir sprachen mit dem UNO-Sonderberichterstatter Rodolfo Stavenhagen über die Konvention und die Ablehnung der deutschen Abgeordneten.
In Mexico City wird am Mittwoch, den 25. April, eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts debattiert. Die Chancen stehen gut, dass dieser fortschrittliche Gesetzesentwurf durchkommt. Dazu gibt es einen Hintergrundbericht. Zum Schluss kommen unsere Studentinnen wieder einmal zu Wort. Diesmal gibt es eine ausführliche Zusammenfassung der chilenischen Schülerproteste von 2006, die auch als Revolution der Pinguine bekannt geworden ist. Abgerundet wird das Ganze mit einer aktuellen Meldung aus Bolivien.
Musikalisch begeben wir uns ebenfalls nach Santiago de Chile, wo uns die Mujer Bionica in ihre etwas andere Welt einführen möchte. Mehr Infos und Musik von dieser jungen chilenischen Künstlerin gibt es unter www.purevolume.com/mujerbionica.
Viel Spaß beim Hören wünscht euer Onda-Info-Team. Bolivien. Wieder einmal wurde der südamerikanische Andenstaat von Unruhen erschüttert. Ort des Geschehens war diesmal das Departement Tarija, 2000 Kilometer südlich der Hauptstadt La Paz. Hier befindet sich eines der größten Erdgasfelder Südamerikas. Seit der Machtübernahme der Sozialisten sind die staatlichen Einnahmen aus der Erdgasförderung erheblich gestiegen, wovon auch die ortsansässigen Gemeinden profitieren. Letzte Woche besetzten Aktivisten der Gemeinde Yacuiba Förderanlagen und Büros privater und staatlicher Energieunternehmen und blockierten wichtige Zufahrtsstraßen. Hintergrund ist unter anderem der unklare Grenzverlauf zu den Nachbargemeinden, der für die Steuereinnahmen aber von Bedeutung ist. Die Verwaltung Yacuibas forderte darüber hinaus aber auch mehr Entwicklungsprojekte für die Region, eine Vizepräsidentschaft des staatlichen Energieunternehmens sowie verbesserte Handelsbeziehungen zum nahegelegenen Argentinien. Während der tagelangen Besetzung wurden Büros und Einrichtungen geplündert und zerstört. Als das Militär eingriff, kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen ein Mensch getötet und mindestens 20 verletzt wurden. Daraufhin wurden mehrere Polizisten als Geiseln genommen, später aber wieder freigelassen. Es ist sicher kein Zufall, dass das Departement Tarija, in dem die Unruhen stattgefunden haben, von der Oppositionspartei Podemos regiert wird. Nachdem Vertreter der Zentralregierung mit den lokalen Behörden eilig einen runden Tisch gebildet hatten, beruhigte sich die Lage. Die Straßenblockaden wurden abgebaut und die unterbrochenen Erdgaslieferungen wieder aufgenommen, wenn auch in vermindertem Umfang. Verträge über die künftige Umverteilung der Einnahmen sind noch nicht abgeschlossen worden. Aber sicherheitshalber hat die Gemeinde Yacuiba nun auch noch juristischen Beistand für ihre Aktivisten gefordert, die an den Plünderungen teilgenommen haben.
Gastadas sus alas ya no pueden volar, reptan serpientes sin sombra, se hunden en el mar. Son hadas gastadas sus alas ya no pueden volar, reptan serpientes sin sombra, se hunden en el mar.
Am 29. März debattierte der Deutsche Bundestag über die Ratifizierung der ILO-Konvention 169. Dieses Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen ist die einzige völkerrechtliche Vereinbarung, die die Rechte indigener Völker schützt. Allerdings haben erst 19 Staaten dieses Abkommen aus dem Jahre 1989 ratifiziert. Dazu zählen Spanien, Norwegen, die Niederlande sowie fast alle lateinamerikanischen Staaten. Wie im Vorfeld absehbar und trotz der Aufforderung durch das Europaparlament entschied sich die Mehrheit der Abgeordneten dagegen, die Bundesregierung aufzufordern, diese Ratifizierung endlich vorzunehmen. Der UNO-Sonderberichterstatter für die Rechte indigener Völker, der mexikanische Anthropologe Rodolfo Stavenhagen, war wegen der Bundestagsdebatte extra nach Berlin gereist, um die Bedeutung der Konvention 169 zu unterstreichen. Nach der negativen Entscheidung der Abgeordneten sprach Onda mit dem Sonderberichterstatter. Herr Stavenhagen, wie bewerten Sie die negative Entscheidung des Bundestags?
Bueno, yo creo que es una lástima que no se haya aprobado la ratificación del convenio 169 porque
es ist sehr schade, dass die Ratifizierung der Konvention 169 abgelehnt worden ist. Die Ratifizierung durch den deutschen Staat wäre für die indigenen Völker weltweit ein wichtiges Zeichen gewesen, dass Deutschland sich für deren Menschenrechte einsetzt. Denn obwohl Deutschland ja selbst keine indigenen Völker innerhalb seiner Landesgrenzen hat, ist seine internationale Position gerade dadurch so wichtig, da in vielen Ländern Entwicklungszusammenarbeit geleistet wird, die sehr wohl einen großen indigenen Bevölkerungsanteil haben. Und schließlich ist es eine Tatsache, dass sich indigene Völker vielerorts mit den Aktivitäten großer transnationaler Firmen konfrontiert sehen. Beispielsweise durch den Abbau von Bodenschätzen, durch die kommerziell betriebene Landwirtschaft, durch die Ölförderung, durch das Abholzen natürlicher Wälder oder durch den Bau von Staudämmen. Sehr oft ignorieren diese Aktivitäten die Rechte der dort lebenden indigenen Gemeinden. Und da es sich auch um deutsche Unternehmen handelt, wäre eine eindeutige Position der deutschen Regierung bezüglich der Rechte von Indigenen auch eine wichtige Orientierung für diese Unternehmen und ihre Aktivitäten in Ländern mit indigener Bevölkerung gewesen.
Welche Vorteile bringt die Konvention 169 den indigenen Völkern?
Es muy importante que haya un marco jurídico internacional.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass es eine international gültige juristische Vereinbarung gibt, weil die indigenen Völker sich dadurch nicht nur an die Gerichte ihrer Länder, sondern auch an internationale Instanzen wenden können. Das beinhaltet das Recht auf Land, auf ein Territorium und auf natürliche Ressourcen, Themen, von denen Indigene direkt betroffen sind. Außerdem schreibt die Konvention 169 vor, dass Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen die indigenen Völker zunächst einmal konsultieren, wenn sie Aktivitäten oder Investitionen planen, die diese Völker in irgendeiner Form betreffen.
Antes de decidir alguna inversión o alguna construcción, etc., que los afecta.
Welche Organisationen oder Gruppen sind gegen die Ratifizierung der Konvention 169?
Hay personas en la sociedad, sobre todo en el sector.
Vor allem im privaten Sektor, in Unternehmen oder in der Politik gibt es eine Abneigung gegen die Konvention. Zum einen wird die Betonung der kollektiven Rechte der indigenen Gemeinden und Völker als nicht vereinbar mit den Rechten des Individuums betrachtet. Des Weiteren betrachtet man das traditionelle Rechtssystem der Indigenen als eine den nationalen Gesetzgebungen untergeordnete Rechtsform. Gerade hier betont die Konvention 169, dass es notwendig sei, dass die indigenen Völker ihre Probleme mithilfe ihrer eigenen, überlieferten Rechtssysteme lösen können. Am wichtigsten ist aber, dass die Konvention explizit festschreibt, dass einzig die indigenen Völker das volle Recht auf ihr Land, ihr Territorium und ihre Ressourcen ausüben. Darin enthalten ist auch das Recht auf Bodenschätze oder Ölvorkommen, die sich unter ihrem Land befinden. Und natürlich gibt es genügend Politiker, die argumentieren, dass gerade diese Bodenschätze ausschließlich den Nationalstaaten gehören und nicht den indigenen Gemeinden. Sie sehen Konflikte wegen dieses nationalen Interesses hervorbrechen. Aus diesen Gründen wurde die Konvention leider erst von 19 Staaten ratifiziert.
Fühlen Sie sich deswegen manchmal desillusioniert?
Nicht unbedingt desillusioniert, wohl aber frustriert, dass es keine schnellen Resultate gibt. Andererseits erlebe ich es immer wieder, dass indigene Organisationen meine Berichte zur Grundlage ihrer Verhandlungen gegenüber ihren Regierungen nehmen. Sie benutzen sie als nützliches Instrument zur Durchsetzung ihrer Forderungen.
café en la cocina, esperando que tueste el pan. Hay música viva que arriba, hay sonido hasta en la sal. La tetera respira.
Piénsalo.
Auf den Stufen des Stadtparlaments von Mexiko-Stadt haben Abtreibungsgegner in diesen Tagen eine multimediale Botschaft der besonderen Art installiert. Über Lautsprecher und Bildschirme säuselt den Abgeordneten auf ihrem Weg zur Arbeit eine Mädchenstimme entgegen.
Du bist ungewollt schwanger? Es gibt andere Möglichkeiten als eine Abtreibung. Denk darüber nach.
Schwangere Frauen, Jugendliche und Mütter mit Adoptivkindern bilden eine Menschenkette vor dem Stadtparlament. Dahinter sichern rund 50 Polizeibeamte den Eingang des Gebäudes. Denn hier wird morgen über eine Änderung des Abtreibungsgesetzes von Mexiko-Stadt entschieden. Frauen, die kein Geld und keine Zeit haben, ein Kind zu erziehen oder zu einer Schwangerschaft gezwungen wurden, sollen künftig bis zur 12. Woche ihrer Schwangerschaft legal abtreiben dürfen. Doch Kritiker der Initiative leisten seit Tagen Überzeugungsarbeit gegen dieses Vorhaben der linksliberalen Stadtregierung.
Ich halte den Kopf hin für die Verteidigung des Lebens, weil mir scheint, dass die Lösung des Problems ungewollter Schwangerschaften Adoption lautet, anstatt eine Kultur des Todes anzupreisen.
Bekenntnisse von Adoptivmüttern wie Gabriela kennt Gerardo Fernando Noronha von der in Mexiko-Stadt regierenden Partei der Demokratischen Revolution, PRD, zur Genüge. Seiner Meinung nach tun sich die Gegner der geplanten Abtreibungsregelung einfach schwer damit, eine jede Frau selbst über ihren Körper entscheiden zu lassen.
Abtreibung ist eine individuelle Entscheidung, immer. Das, was wir garantieren wollen, ist das Recht, selbst zu entscheiden, ob man im Fall einer ungewollten Schwangerschaft das Kind behalten will oder nicht. Punkt. Die Gegenargumente sind doch scheinheilig. Da will man den alleinerziehenden Müttern helfen. Davon gibt es Millionen in Mexiko und keiner wird geholfen. Es gibt reihenweise Kinder, die zur Adoption freigegeben werden und die keiner will. Gegen Abtreibung zu sein, hat für mich nichts mit religiöser Überzeugung zu tun. Das ist eine irrationale, dogmatische und manipulative Einstellung.
Als unerbittliche Gegner eines selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruchs haben sich in den letzten Wochen Kardinal Norberto Rivera Carrera und die konservativ-katholische Organisation Provida etabliert. Für Jorge Serrano Limón, siebenfacher Vater und Vorsitzender von Provida, ist das Recht auf Abtreibung nur die Speerspitze eines internationalen Komplotts unter Beteiligung der mexikanischen Linken, namentlich der PRD.
Es que el PRD es un partido que se ha apostado por la muerte.
Die PRD ist eine Partei, die sich zum Fürsprecher des Todes gemacht hat, für Abtreibung, Euthanasie und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Auf der anderen Seite machen internationale Organisationen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds seit Jahren Druck, um die Abtreibung in Mexiko einzuführen. Die PRD hat das mexikanische Volk an sie verraten. Die Kirche dagegen hat immer das Leben verteidigt. Wir sind ein katholisches Volk.
Es un pueblo católico.
Auf den Demonstrationen der Befürworter eines legalen Schwangerschaftsabbruchs in Mexiko-Stadt hört sich das anders an. Verschwindet mit euren Rosenkränzen aus unseren Eierstöcken, skandieren die versammelten Frauengruppen. Unter ihnen ist auch die Gruppe Katholikinnen für das Recht auf Entscheidungsfreiheit, die in Umfragen gezeigt hat, dass Abtreibung eben keine Glaubensfrage ist. Denn auch katholische Frauen entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbruch, selbst wenn ihnen die Hierarchie etwas anderes vorschreibt. Das sehen Katholiken wie Jorge Serrano Limón nur ungern. Er ruft die Ärzte der mexikanischen Hauptstadt dazu auf, keine Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, falls die Gesetzesänderung beschlossen werden sollte. Einigen Abtreibungsgegnern scheint das noch nicht genug zu sein. So berichtet die Frauenrechtlerin Lucia Lagunes von der feministischen Organisation CIMAC, dass täglich Frauengruppen mit Drohanrufen belästigt würden und dass selbst das Parlament Bombendrohungen erhalte. Trotz des alltäglichen Sturmgeläuts der klerikal-konservativen Opposition ist Lucia Lagunes vom Erfolg der Abstimmung überzeugt. Die Feministin hofft auf einen großen Widerhall in ganz Mexiko. Denn für Lucia ist ein legalisierter Schwangerschaftsabbruch schon allein deshalb wichtig, weil in Mexiko bis heute Frauen von ihren Ehepartnern vergewaltigt werden oder Verhütung schlichtweg als Frauensache betrachtet wird.
Warum werden Frauen ungewollt schwanger? Weil das Problem geschlechtlicher Ungleichheit nicht gelöst ist. Wie bringe ich meinen Partner dazu, ein Kondom zu benutzen? Soll ich ihn anbinden, es ihm mit Gewalt überziehen? Verhütung bleibt in der Verantwortung der Frauen. Wir nutzen die Abtreibung nicht als Verhütungsmittel, aber es ist eine letzte Möglichkeit für die Frauen, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Und es geht nicht zuletzt darum, wie man seine Partnerin respektiert, wie man Übereinkünfte erreicht, seiner Partnerin nichts aufzwingt, gleichberechtigte Beziehungen aufbaut. Das ist sexuelle Erziehung.
Alas, gastadas, sus alas ya no pueden volar. Reptan serpientes sin sombra, se hunden en el mar. Siempre quise que vinieras inventando primaveras. No me pidas que me quede, fue bastante con tus redes sonadas, gastadas, sus alas ya no pueden volar.
Anfang des Jahres 2006 kam es in Chile zu Massenprotesten von Schülern. Grund dafür ist das veralterte Bildungssystem des Landes. Bereits Mitte der 80er Jahre gab es unter den Schülern und Studenten landesweite Massenproteste gegen das schlechte Bildungssystem. Die damaligen Schülerproteste richteten sich auch gegen die Diktatur Augusto Pinochets und dessen neoliberale Bildungspolitik. Bis heute hat sich kaum etwas grundlegend an dem Bildungssystem geändert. Die Unzufriedenheit über die ungleichen Chancen im Bildungssystem führten im Mai 2006 zu erneuten Massenprotesten. Schüler, Studenten, Lehrer und Elternverbände schlossen sich zu einer Protestbewegung, dem Bloque Social, zusammen. In Chile tragen die Schüler schwarz-weiße Schuluniformen. Daher werden sie oft als Pinguine bezeichnet und gaben der Bewegung ihren Namen. Die sogenannte Revolution der Pinguine.
Ein Grund für die schlechte Bildungssituation in Chile ist die sogenannte Municipalisation, welche in den 80er Jahren eingeführt wurde. Diese bildungspolitische Regelung teilt jeder der 12 Provinzen Chiles die alleinige Verantwortung über die Bildung zu. Während reiche Provinzen über genügend Mittel verfügen, bleibt den Ärmeren kaum Geld, um Universitäten und Schulen zu fördern.
Des Weiteren wurde kurz vor Ende der Militärdiktatur das Bildungsgesetz LOSA eingeführt. Durch dieses Gesetz wurde die Bildung dem freien Markt überlassen. Bis heute kann jeder, der möchte, eine Schule errichten und damit wirtschaftliche Gewinne anstreben.
Der Präsident des Lehrerverbandes Colegio de los Profesores, Jorge Pavés, sieht nur eine Möglichkeit der Verbesserung.
Was die Schüler deshalb fordern, ist das Ende des Bildungsgesetzes und das Ende der Municipalisation der Bildung. Die Schüler verstehen Bildung als Recht, nicht als Privileg.
Der Schüler Javier, welcher in einer Schule in Santiago aktiv am Streit beteiligt war, erläutert die wesentlichen Forderungen der Schüler.
Wir Schüler wollten das Bildungsgesetz LOSE reformieren. Was wir aber vor allem anstrebten, war es, uns mit Vertretern der Regierung zu treffen, um Lösungen zu finden. Wir forderten zum Beispiel, dass die Fahrtkosten verringert werden oder die Abiturprüfung gratis angeboten wird.
Zwar versprach die linksliberale Präsidentschaftskandidatin Michelle Bachelet während des Wahlkampfes, das Bildungssystem zu verbessern. Doch seit ihrem Amtsantritt im März 2006 wartet die Bevölkerung vergeblich auf die Einlösung des Wahlversprechens. Diese Situation löste die ersten Proteste Ende April in der Hauptstadt Santiago de Chile aus. Die Bewegung der Schüler und Studenten weitete sich immer mehr aus, bis es am 30. Mai zum landesweiten Streik kam. Die Forderungen sind klar. Die Abschaffung des Bildungsgesetzes LOSE, die Aufhebung der Municipalisation sowie das Recht auf Bildung für jeden. Bei einer Einwohnerzahl Chiles von 14 Millionen Menschen beteiligten sich über 1 Million Schüler, Studenten und Sympathisanten am landesweiten Streik.
Vor allem in Santiago kam es wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den jungen Demonstranten und der Polizei.
Sie setzten Gewalt ein, ohne dass es nötig gewesen wäre. Sie benutzten Wasserwerfer und Tränengas.
Bis zu 1000 Schulen wurden besetzt, sowie die meisten Universitäten des Landes. Allein in Santiago nahm die Polizei an einem Tag 700 Protestierende fest, unter ihnen auch eine große Anzahl Minderjähriger. Aufgrund der Brutalität der Polizei musste der Präfekt der polizeilichen Spezialkräfte, Osvaldo Jara, seinen Posten aufgeben.
Eine gute Bildung steht in Chile nur den Schülern offen, deren Eltern über genügend finanzielle Mittel verfügen. Die guten Privatschulen sind für die Mehrheit der Bevölkerung viel zu teuer. Um auf die Universität zu gehen, muss man an einer obligatorischen Aufnahmeprüfung teilnehmen, die ebenfalls viel Geld kostet. Trotz des extrem unterschiedlichen Bildungsniveaus müssen alle Schüler dieselben Prüfungsanforderungen für die universitäre Aufnahmeprüfung erfüllen. Auch von Seiten der Lehrer gibt es Kritik an dem veralterten Bildungswesen. Jorge Paves.
Die Resultate des Bildungssystems verdeutlichen ganz klar, es hat zu einer großen gesellschaftlichen Teilung und Ungerechtigkeit geführt.
In den Streikwochen demonstrierten dagegen Schüler aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten. Organisiert hat die Protestbewegung die Koordinierende Versammlung der Oberschüler, ACES, die 2006 gegründet wurde. Auf deren Initiative hin entsendete jede Schule 2 Schüler als Delegierte in die ACES. Diese bestimmte dann 34 Repräsentanten, die mit der Regierung und anderen Bildungsexperten verhandelten. Der Druck auf die Regierung nahm seit Beginn der Streiks stark zu. Umfragen zufolge unterstützten 87% der Bevölkerung die Mobilisierung der Schüler. Am 2. Juni wandte sich Präsidentin Michelle Bachelet an die Schüler und machte ihnen Zugeständnisse. Sie versprach unter anderem mehr Geld für die Lebensmittelversorgung und für die Ausstattung von Schulen. Ebenso einen verbilligten Tarif zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel rund um die Uhr. Und schließlich soll die Aufnahmeprüfung für die Universität zukünftig für jeden kostenlos sein. Zwar lässt sich ein Entgegenkommen der Regierung erkennen, es wurde jedoch bis heute nicht auf die grundsätzliche Reform des Bildungssystems eingegangen.
Für solch eine Bildungsreform müssten große Hürden überwunden werden, meint der Präsident des Elternverbandes und Mitglied des Bloque Social, Eduardo Catalán.
Die Regierung kann die besten Absichten haben. Die Präsidentin kann die besten Absichten haben, als Mutter oder mit ihrer Regierung. Aber leider wird das Thema nicht nur von ihnen entschieden, sondern von denen, die sie beeinflussen. Meiner Meinung nach sind diejenigen, die sie begleiten, nicht mit ihrem Vorgehen einverstanden.
Es gibt nicht nur Schwierigkeiten aufgrund der jeweiligen Parteienkonstellationen. Es besteht auch die grundsätzliche Problematik der Durchsetzung sozialerer Lebensverhältnisse in einem neoliberal strukturierten Land. Die jungen Schüler, die diese Bewegung anführten, sind inzwischen zum chilenischen Phänomen geworden. In den Wochen der Streiks genossen sie eine große Medienpräsenz. Bei Fernsehdebatten brachten sie sogar Senatoren durch handfeste Argumente in Verlegenheit. Die Presse äußerte sich jedoch auch kritisch gegenüber den Jugendlichen. Einige Medien ließen die Schüler als bloße Randalierer dastehen, die nur Interesse am Steineschmeißen hätten und keinerlei inhaltliche Verbesserung forderten. Der Schüler Javier spricht der chilenischen Presse trotzdem eine positive Rolle zu.
Das Fernsehen zeigte, dass die Polizei mit großer Gewalt vorging. Dank dem Fernsehen sahen sie wirklich nicht gut aus, sondern ganz schön extrem.
Durch den Druck der Schüler entstand am 7. Juni 2006 der sogenannte Consejo de la Calidad de la Educación, der Rat für die Qualität der Bildung. Dieser wurde von der Regierung ins Leben gerufen, um einen Raum für den Dialog mit dem Bloque Social und Bildungsexperten zu schaffen. Der Rat setzt sich aus 6 Schülern, 7 Studenten und über 50 Personen aus der Bildungspolitik zusammen. Eine Folge der Gründung war die vorläufige Beendigung der Besetzung durch die Schüler. Trotzdem fühlten sich die Schüler in diesem Rat nicht ausreichend vertreten. Sie gründeten einen sogenannten parallelen runden Tisch, der vorwiegend aus Schülern sowie Studenten, Lehrern, Eltern und Vertretern sozialer Organisationen besteht. Am 6. November 2006 traten die Schüler offiziell wieder aus dem Rat aus, da sie sich von der Regierung im Stich gelassen fühlten. Ihre Hauptforderungen hatten kein Gehör gefunden. Die Abschaffung des LOSSE, das Recht auf kostenlose Bildung für alle und die Abschaffung der Municipalisation.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Y un vuelo salvaje advierte.
Um den Kampf der Pinguine ist es momentan still geworden. Doch eines ist klar. Die Schüler haben der chilenischen Regierung eine machtvolle Lektion erteilt. Es ist möglich, gegen die Repression zu gewinnen, indem man sich demokratisch organisiert, sich mit den anderen gesellschaftlichen Sektoren vereint und zusammen auf der Straße mobilisiert. Die Revolution der Pinguine hat es zudem geschafft, breite Schichten der chilenischen Gesellschaft hinter sich zu vereinen.
Wir erhielten eine große Unterstützung während der Besetzungen, von allen Seiten, aber besonders von unseren Familien.
Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Jorge Pavez, erkennt in den Forderungen des sozialen Blocks die Wurzeln des Problems.
Was wir benötigen, ist ein Systemwechsel. In diesem Sinne fordern wir als sozialer Block gemeinsam mit den Schülern einen strukturellen Umbruch. Das ist eine Forderung, die direkt auf die Notwendigkeit abzielt, das gesamte Erbe Pinochets aufzuklären. Denn dieses Erbe spiegelt sich noch heute in der Verfassung wider.
Nun bleibt abzuwarten, wie die Regierung Bachelet das Protestpotenzial des Bloque Social bewertet und welche Maßnahmen folgen werden. Der Tod Augusto Pinochets im Dezember 2006 lenkte zunächst das gesellschaftliche Interesse und die mediale Diskussion von den Schülern ab. Dennoch steht die Regierung in einem enormen Zugzwang. Die Schüler haben durch ihren Protest gegen das Bildungssystem auch die soziale Struktur der Gesellschaft in Frage gestellt. Denn nicht nur die Bildung unterliegt dem neoliberalen System, auch andere soziale Sektoren wie das Renten- und Krankenversicherungssystem sind davon betroffen.
Auch im Bildungswesen plädiert Eduardo Catalán für mehr Demokratie und Mitbestimmung.
Um einen radikalen Umbruch in der Bildungspolitik zu erreichen, würde ich einen Volksentscheid anstreben.
Jetzt, nach dem Ende der großen Sommerferien in Chile, wird sich zeigen, wie sich die Regierung zu den Protesten verhält und ob es den Schülern gelingt, einen Wechsel hin zu einer sozialeren und gerechteren Bildungspolitik zu erreichen.
Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.